Weil das jetzt en vogue ist, zu essen und zu trinken, oder wie?
Wir haben das schon so oft gemacht. Die Hörer gewöhnen sich ja auch an Sachen.
Ich finde, du bist eine billige Kopie von Jan Böhmermann.
Achtung. Du bist doch die billige Kopie. Du siehst doch so aus wie der. Das wurde dir doch schon öfter gesagt.
Was? Ja. Das ist eine Beleidigung für Jan und für mich.
Ich habe dir neue Sachen mitgebracht.
Oh, neben der Tasche steht jetzt ein Rucksack.
Und eine größere Tasche.
Und ein Weekender.
Und ein Sailing-Sack.
Wow, du hast eine ganze Kollektion an Taschen gekauft. Das finde ich ja gut. Am besten finde ich die blaue da hinten.
Die?
Ja. Ich hatte ja, ich bin mit diesem Gefühl gekommen, dass ich dich vermisst habe letzte Woche.
Weil das ist so, nach einer Minute um.
Das ist vorbei jetzt. Das ist jetzt tatsächlich weg. Und weißt du, was ich noch weniger vermisse? Dein Soundboard.
Ich habe extra neue runtergeladen und ich habe jetzt schon Tränen in den Augen. Ach, das wird eine schöne Ausgabe hier.
Ist das ein Rennauto, was du in den Alpen aufgenommen hast oder was war das eben?
Das ist doch hier echt vorbeigefahren gerade.
Wir wollten noch mit einem richtigen Promi eigentlich einstarten in die Sendung, ne?
Ah ja, da war ja was.
Oh, ich habe Sendung gesagt.
Oh, wir sind
Medienfuzzi.
Auspeitschen.
Okay. Das ist eine
Und gut programmiert hast du es auch noch.
Okay. Das ist eine
Sag mal, ist doch nicht dein Ernst. Ey. Hast du gesoffen in der Vorbereitung?
Ich glaube, ich habe eine Ibuprofen genommen heute. Vielleicht liegt es daran.
So, liebe Leute, hier ist Grobes Foul, der Sportescort. Und hier sind Boschi und Köppi.
Bah! Hätte man das noch angewiderter sagen können eigentlich?
Ich glaube nicht. Dafür ist er aber auch bekannt. Ich wollte Stille machen, einfach mal ganz kurz.
Ja, nee, ich würde sagen, mit dem Schwung gehen wir doch mal jetzt
in die neue Folge.
In die neue Folge. Grobes Foul, der Sportescort.
Ich habe dir auch was mitgebracht.
Das ist schön. Echt jetzt?
Ja.
Was denn?
Nee.
Einer der Taschen, die hier
liegen. Nein. Neben den Taschen, die ich mitgebracht habe, den vielen. Ich bin dreimal die Treppe hochgelaufen.
Ja.
Erstmal die Frage, wie war denn deine Sportwoche?
Oh, das Schlimmste ist, während du hier wie Hannibal barfuß auf dem Fahrrad mit 7 Elefanten hinter dir und ein paar römischen Kämpfern über die Alpen ballerst, war ich tatsächlich zu beschäftigt, um wirklich großartigen Sport zu machen. Also die normale Trainingsstunde am Samstag hatte ich und dann habe ich Hausaufgaben gemacht. Wir sagen, so ein kleines Programm morgens, ein kleines Programm abends und Seilspringen. Ich fange wieder mit Seilspringen an.
Seilspringen ist gut.
Da habe ich mir so ein Drahtseil gekauft, mit so einem Kugellagergriffen.
Wo, wenn du zu schnell schwingst, du dir auch gerne mal die Knöchel abschneidest.
Nee, ja, genau. Ja. Aber es muss ja eine Strafe geben, wenn man es nicht kann. Aber tatsächlich...
Du bist doch kleiner geworden, ach, daran liegt...
Ja, genau. Schienbein kürzer. Oh. Tatsächlich ist es aber so, früher habe ich das ganz oft gemacht, Seilspringen, so zum Vorbereiten im Fitnessclub.
Ist ja ein bisschen sowas.
Und ich kann den Double noch und über Kreuz kann ich auch und links und rechts und so. Das ist natürlich nicht extrem lang, aber Seilspringen geht noch.
Aber ist so ein bisschen auch ein Poser-Ding, oder? Wenn man im Fitnessstudio das richtig gut kann, dann gucken die Leute schon, wenn man immer so einbeinig tap, tap, dann wieder tap, tap, so ein bisschen Boxer-Style. Ja,
ich sag mal so, in dem Fitnessstudio, in dem ich war, als ich das gemacht habe, nee.
Wie hieß das?
Oh Gott, das war noch in Hildesheim, früher meiner Heimatstadt. Fitness 2000 hieß das. Das ist kein Witz. Und jeder hat sich gefragt, wie kann der Club sich halten? Hier sind nur 20 Leute. Und als ich dann weg bin, hat es noch 3 Wochen gedauert. Ich war der einzige zahlende Kunde. Dann war die pleite.
Fitness 2000.
Und genauso sah der aus. Das waren Fitnessgeräte von, weiß ich nicht, um die Kriegswende. Also 30-jähriger Krieg. Da lagen dann halt so Kartoffelsäcke und Stahl.
Meins hieß damals, Achtung, und das gibt es immer noch, Muskelkater.
Nicht dein Ernst.
Liebe Grüße nach Gießen.
Wirklich?
Ja, Mann.
Muskelkater.
Das war das erste Fitnessstudio, in dem ich Mitglied war.
Wir haben eine Hausaufgabe für nächste Woche jetzt. Wir treiben die schrecklichsten Fitnessstudio-Namen auf.
Das ist richtig geil.
Faulis, wir brauchen eure Hilfe. Hashtag GFDSE oder Hashtag Faulis. Wir suchen die schlimmsten Fitnessclub-Namen.
Oh, das ist richtig gut. Nicht Friseurnamen, sondern Fitnessclubnamen. Der
Friseur ist durchgespielt.
Ja, einmal durch.
Lieber Jan.
Ja.
Wie war denn deine? Endlich, ne?
Endlich.
Oder nicht, überspring's einfach.
Nein, frag bitte.
Wie war denn deine Sportwoche?
War gut. Wir haben uns ja letzte Woche noch aus der Ferne gehört.
Darf ich ganz kurz was fragen?
Ja.
Bist du vermöbelt worden beim späten Checkout? Weil die Frau, die da geklopft hat, da habe ich gedacht, die knallt dir gleich mit dem...
Die klang wie ein russischer Ringer, ne?
Mit dem Basie die Birne weg.
Nee, die hat nichts
den
gemacht.
Uhr, raus! Den Uhr, raus!
Das hatte jetzt aber asiatischen Einschlag. Die war aber eher russisch.
Ach, das war keine Asiatin?
Nee, das war eine Russe.
Das also, war ein Mann?
Nein, es war eine Frau, aber... Also, ich habe keinen Ärger bekommen. Ich durfte dann noch um 23:45 ohne Aufschlag auschecken am Königssee. Mhm. An der Touristenfalle Königssee.
Und an der Rezeption über der Tanke haben sie dann gesagt, oh, diese scheiß Medienspackos.
Ja.
Die glauben sich hier alles erlauben zu können. Die kommen spät, gehen spät, das ist ja greislig.
Und dann riecht das Zimmer noch so. Boah, du willst nicht wissen, wie am letzten Tag mein Zimmer roch. Weil das war ja noch gut, als wir telefoniert haben, also als wir unseren Podcast über die Ferne aufgezeichnet haben. Telefonieren war das ja nicht. Zwei Tage später wurde das Wetter scheiße. Richtig scheiße. Mhm. Und ich bin nach Zell am See gefahren, vom Königssee aus. War eigentlich eine schöne Tour. Und in Zell am See habe ich mir dann vorgenommen, wie mache ich es denn am nächsten Tag? Dann hatten wir einen Kollege, der Bene Meyer, Extremskifahrer, über den habe ich letzte Woche, glaube ich, schon geredet. Ne?
Bist du eigentlich sein PR-Referent? Ich habe das Gefühl, wir haben jede Episode Bene Meyer am Start.
Lieber Bene, ja. Das wirkt ein bisschen abstrus.
Was macht denn der Bene Meyer so beruflich?
Der ist Extremskifahrer.
Hat er einen Freund, der Willi heißt?
Das hat er, glaube ich, noch nie in seinem Leben gehört. Aber darüber können wir auch mal sprechen, über Extremskifahren. Irgendwann anders.
Ich dachte über Kindercomics.
Oh Mann, ey. Aber schön, dass wir uns wiedersehen in dieser Woche.
Oder ein Werder-Fan, der heißt dann Flips. Flips war der grüne Heuschrecke, der Grashüpfer.
Ich weiß. Ja. Naja, und der hatte mir die Empfehlung gegeben über...
Thekla hieß die Spinne übrigens. Thekla, da habe ich immer rübergeblättert. In so einem Kinderbuch, da kam die böse Spinne Thekla, da habe ich rübergeblättert.
Ja. Aber
erzähl doch ruhig weiter.
Auf jeden Fall, okay, das kurz, um es abzukürzen, ich wollte den Großglockner hoch, 2400 Meter, Höhenmeter einig. Warum hast du jetzt einen Lachflash? Er hat einen Lachflash. Das ist der erste Lachflash in der Karriere unseres Sportpodcasts hier. Der erste Lach, der richtige... Ach, okay, ich lass ihn, wir wollen ihn alle haben. Komm, lass ihn raus. Lass ihn raus. Ich will das noch mit ein paar House-Sounds untermalen. Lass ihn raus.
Amen, Bruder.
Sorry, das ist so krass und professionell. Ich heule wie ein Wasserfall.
Nein, das ist ein Podcast, da darf alles sein. Vor allem unprofessionell.
Das brauchte ich jetzt.
Also, das war schön. Alles raus, Daniel. Alles raus. Komm. Ich habe das Gefühl, dass man der Geschichte nicht mehr folgen kann durch die paar Unterbrechungen.
Na, ich wollte den Großglockner hoch, scheiß Wetter, überall Nebel, Regen, kalt. Und das hatte ich zwei Tage hintereinander. Er kann noch immer nicht.
Ich versuch's, Mann. Ich versuch's wirklich. Und ich kann dir nicht mal sagen, warum ich lache.
Das ist auch das Schönste an der ganzen Sache.
Ah, okay, Großglockner. Schnell, Großglockner, du willst da hier mit dem Fahrrad...
Ich bin da hoch und dann habe ich bei 2200 Meter abgebrochen, weil es einfach überall neblig war, ich nicht mehr durch die Wolkendecke konnte. Und dann bin ich runter und mir sind meine Finger fast abgefroren.
Mm.
Ohne Scheiß, ich habe die irgendwann aufgemacht und die waren blau.
Oh, das war nicht gut, ne?
Blau ist kurz vor ab. Ich hatte richtig Schiss. Dann habe ich gemerkt, es war doch nur die Farbe mit meiner Fahrradgriffe. Aber ich habe schon richtig Paranoia geschoben, dass ich jetzt gleich irgendwo im Krankenhaus in Zell am See liege. Auf jeden Fall war der Tag so, dass ich eigentlich noch nach Kitzbühel wollte, aber am Ende wieder im gleichen Hotel in Zell am See gelandet bin, weil der Großglockner halt das ganze Ding so lang gedauert hat, so aufwendig war und so anstrengend und kalt. Das hatte ich am Tag danach nochmal, als ich nach Kitzbühel gefahren bin. Mhm. Und zwei Tage wirklich im Dauerregen fahren, mit Kälte. Da hat dann am letzten Tag mein Körper gesagt, fuck you.
Jetzt hast du heute Morgen Ibuprofen gefrühstückt.
Tatsächlich bin ich jetzt seit drei Tagen so ein bisschen durch. Ich lag wirklich wie ein krank siechender Typ von Sonntag auf Montag am Tegernsee in einem Hotel.
Ist auch.
Ja, toll, ne? Schöne Geschichte eigentlich.
Highlife. Nein, ich finde, aber ganz kurz, wir wollen ja auch wirklich von sowas lernen. Also es gibt ja viele Leute, die so, ich habe das übrigens Rückmeldung bekommen auf deine Reise.
Ja.
sowohl über Twitter als auch über Facebook, die dann schreiben, ey, wie ist das denn? Ich will so eine Tour auch machen. Hast du denn einen Tipp, wenn du sagst, also ich kenne das von der Tour de France, da haben sich die Leute früher, sind die ja dann in diesen kleinen Leibchen da hoch und am Berg oben stand dann einer mit so einem Zeitungsstand und dann haben die sich ja Zeitung vorne auf die Brust ins Trikot gelegt, um diesen Wind abzublocken, damit die nicht erfrieren bei der Bergabfahrt, weil die ja klitschnass waren.
Genau.
Was ist denn dein Tipp?
Oh, mein Tipp ist, das habe ich jetzt zweimal gemacht, ich bin halt, als ich in Großglockner hoch bin, bin ich hoch mit auch kurzem Hemd, T-Shirt. Und es war zwar kalt, aber der Körper hält einen warm, der Schweiß. Sobald es aber runtergeht, solltest du die Klamotte nochmal wechseln. Also ich habe dann einfach ein anderes T-Shirt, ein frisches,
also trockenes. Also oben auf dem Gipfel anhalten und dann nochmal umziehen.
Genau, umziehen. Wenn es doch zu kalt wird, vielleicht eine Jacke drüber. Also ich bin dreilagig gefahren. Generell bei so einer Tour, oh, einfach machen und gucken, wie es einem damit geht. Also wirklich, die Ecke ist unfassbar geil, was man alles sehen kann. Ich liebe es ja, am Berg hochzufahren, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Mhm. Und am Ende waren es dann, ich habe ja angekündigt, ich will 500 Kilometer machen oder 10.000 Höhenmeter. Dadurch, dass mir mein Körper Stopp gesagt hat, waren es nur knapp 400 und 9.200 Höhenmeter.
Das ist beeindruckend. Schade, weil du dir 10 vorgenommen hast, ne?
Es regt mich voll auf, weil am letzten Tag war ich, bin halt mit Kopfschmerzen aufgewacht und musste halt noch nach Rosenheim, wo mein Auto stand. Von Kitzbühel, das sind so knapp, glaube ich, 77 Kilometer. Und auf der Strecke hatte ich mir vorher zusammengelegt, okay, wenn ich da noch hochfahre und da noch hochfahre, dann schaffe ich an einem Tag 3000 Höhenmeter. Und dann habe ich, während ich auf der Strecke war, alle Punkte weggekappt und dann hat es nicht mehr hingehauen mit den, leider mit den 10.000. Das zu mir.
Hohe 5 kriegst du trotzdem.
Danke.
Finde ich echt beeindruckend.
So, die nächsten Sportwochen werden nicht mehr so sportlich.
Jetzt muss ich mal liefern, ne? Ich muss jetzt mal irgendwas Spannendes
anliefern. Du Zugzwang. Ich habe dir was mitgebracht.
Zeig.
Da.
Okay, das ist ein geil. Ich halte jetzt gerade in der Hand einen völlig zerstörten PS4-Controller. Ich halte, guck mal hier, das ist der linke 360 Grad, der da so wackelt. Die linke Seite ist komplett, also da, ich kann das ganz entspannt aufziehen, ich sehe die Schrauben da drin und die Platine. Nur rechts geht noch, aber die L2-Taste ist auch völlig im Sack. Darf ich raten, du hast FIFA Online gezockt?
Ja.
Hast du wirklich gegen die Wand geknüppelt oder was?
Nee, voll auf dem Boden. Weil ich, der verfickte Penner, weißt du, ich war dabei aufzusteigen, ich spiele jetzt doch Ultimate Team, ich habe angefangen, es war nicht schlau.
Du hast Foot angefangen?
Ja, und ich war auch, ein Punkt hat mir gefehlt, nur, es ist nur 8. Liga in die 7., aber der Ficker hat in der 90. Minute...
Kannst du ja noch einen Ficker sagen.
Doch, natürlich, ist ein Podcast.
Wir haben auch Leute, die sind unter 16 und die wollen Vorbilder haben. Was ist das für ein Geräusch? Was war das?
Ist ein Kassettenrekorder, ich muss nochmal zurück.
Genau, super. Zielgruppe, Kassettenrekorder. Willst du noch kurz erklären, was ein MC ist oder eine Schellackplatte?
Warte kurz. Ah, nee.
Kannst du dir wenigstens merken, wo du die Sounds hast?
Nein.
Oh, ihr müsst auch mal meine Sicht der Dinge hier. Ich sitze hier im gleichen Raum.
Ich habe gerade Ficker gesagt, das nehme ich zurück. Ich spule zurück.
Das Geräusch auch ein Ende.
Oh Mann. So habe ich nie gesagt.
So, das ist eure Sportkompetenz-Kompetenzgruppe. Jan Köppen, Daniel Boschmann, grobes Frau der Sport-Escort. Okay, das stolpert ist völlig dahin.
Ja. Geil. Falls du damit was anfangen kannst, bei eBay Kleinanzeigen, ich würde es dir überlassen.
Nee, ich habe aber seine Geschwister bei mir zu Hause rumliegen. Noch drei, die auch ein bisschen behindert sind.
Die Wollnies, der Controller.
Was passiert? That escalated quickly.
Yeah.
Komm, wir sind ein Sport-Podcast.
Ja, wir müssen noch ein bisschen über Sport reden.
Können wir heute endlich mal über Formel 1 reden?
Später.
Okay. Aber wir reden über Formel 1.
Ja, und endlich
macht es Sinn. Sehr gut.
Aber
war nur kein Formel 1-Wagen. Aber okay.
Okay. Unabhängig von unseren privaten sportlichen Erlebnissen. Ganz kurz, was ist in der letzten Woche sportlich passiert? Wir hatten im letzten Podcast über die Bundesliga gesprochen.
Ganz kurz. Ich weiß, komisch, dass du jetzt auf einmal wieder gute Laune hast, was Fußball angeht. Ganz komisch, so als Eintracht-Fan.
Ich muss noch mal kurz auf die Tabelle gucken. Wir spielen ja auf jeden Fall nächstes Jahr Champions League. Das mit dem DFB-Pokal war ein Ausrutscher. Ich bin immer noch für die Eintracht, dritter Platz in der Liga.
Nee, ich möchte jetzt, sorry, dass ich das Fass nochmal aufmache, aber wenn du schon so strahlend vor mir stehst, hast du das Spiel gesehen?
Nein.
So,
ich und saß dann geht's.
Nee.
Ich saß auf dem Fahrrad.
Ja, okay, aber jetzt geht's mal los. Hart unsportlicher Move von der Eintracht. Ihr kriegt den Ball, also ein verletzter Spieler liegt im Strafraum. Freiburg gibt das Ding ins Seiten aus und anstatt, dass ihr den Ball zurückgebt an die fair spielende Mannschaft, wirfst du ins Angriffsdrittel und machst einfach das Tor. Ist ein hart unsportlicher Move gewesen.
Habe ich gar nicht
mitgekriegt. Ja, es war dir auch egal, weil 3 Punkte, ne? Mhm. Ich möchte aber eine Sache, das muss ich mit euch teilen. Darf ich auch mit euch eine Sache teilen als Geräusch?
Ja, teil ruhig ein Geräusch.
Also ich war doch im Weserstadion am Samstag und dann müssen wir Fußball auch abschließen.
Das weil hast du aber auch gefeiert, ne?
Nicht, ja, weil es...
Hast du einen Parkplatz bekommen?
Saisonstart, nee, habe ich. Vorm Stadion, direkt am Zaun. Ist auch völlig irrelevant. Fakt ist aber, Saisonstart ist
immer was. Wie findest du den Song von Jan Delay?
Ich finde den okay. Finde ich wirklich. Paul Ripke hat das Video übrigens gemacht.
Ja, gut, hat er gut gemacht.
Finde ich wirklich. Lieben Gruß, Jan Delay. Grün-Weiße Liebe finde ich echt eine schöne Stadionhymne. Lustige Sache im Video. Da kommt er einmal aus der Toilette raus und da ist so ein Plakat zu sehen und unten steht ganz klein nur der HSV. Ich weiß nicht, das ist Jans Humor.
Ja.
Aber das war ein großes Diskussionsthema im Stadion. Warum steht da nur der HSV? Der macht doch was für Bremen. Was soll das? So. Also jeder kennt das Ergebnis, Bremen spielt zu Hause 1-1 gegen Hannover 96, aber A, super Märchengeschichte, finde ich total klasse. Henrik Weidand, über den hatte ich schon in der Pokalausgabe gesprochen, kommt aus der Kreisliga, kriegt einen Profivertrag, das absolute Fußballmärchen, hat seinen ersten Auftritt in der Bundesliga. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der erste Ballkontakt war, aber er kriegt ihn dann halt und macht ihn rein. Da habe ich mich für ihn gefreut, obwohl ich mich natürlich als Werder Bremen-Fan geärgert habe. Aber der emotionalste Moment, und das kannst du eben nicht mit Geld kaufen, weil alle mal sagen, ja, Claudio Pizarro ist 1000 Jahre alt, was machen die damit? Es geht eben nicht nur um Trikotverkauf und so. Der Typ, pass auf, ich habe ein Video aufgenommen, wie der eingewechselt wird. Claudio Pizarro. Und wenn ihr nur ein bisschen Fußballfan seid und nicht von Werder Bremen, hört euch das an. Pass auf, jetzt läuft er aufs Feld, Achtung. Ja, sorry, ey, Freunde. Das Video gucke ich jetzt das 100. Mal und ich habe wieder Gänsehaut. Wenn man sich so ein bisschen freut, ist gut. So. Ist
wie ein bisschen Abschied von Basti Schweinsteiger.
Ja, also Eintracht gewinnt 2-0.
Bremen macht 1-1.
Bremen 1-1.
Wenn unsere...
Einmal noch kurz aufregen, bitte.
Reg dich auf kurz.
Sorry, es geht gar nicht gegen den FC Bayern, aber ich raste aus. Ein Mann grätscht 7 Minuten lang.
Ja.
Also die Grätsche
im
Freitagsspiel.
Ja.
Der liegt quasi im 16er. Und Ribéry kommt von links und läuft gegen ihn und kriegt einen Elfer. Wo ist der verschissene VAR? Wo ist der...
Achtung!
Oh, war knapp. Ist das der Wayne Train oder was?
Ja.
Du bist ein Penner, ey.
Nein, das ist der Grätsch Train. So lang ist der gegrätscht, wie ein Zug.
Ach so, okay. Also ich habe mich aufgeregt. Diese ganze VAR-Nummer. Wie kann die Bundesliga, wie kann die DFL es nicht auf die Kette kriegen? Kannst du den Zug mal jetzt... Wie kann die DFL es nicht auf die Kette kriegen, guten VAR hinzukriegen? Bei der WM ging es auch, da saß einer aus, weiß ich nicht, aus Timbuktu, neben einem aus Argentinien, neben einem aus Grönland. Sprechen alle unterschiedliche Sprachen, trotzdem hat es geklappt. Bei uns, bei den Deutschen, bei den Kartoffeln.
Na, ich weiß jetzt nicht, ob ich dem Bescheid sagen soll oder ob er mich anruft. Und
danach war alles nur wirr. Wirre Scheiße. VAR abschaffen. Du kriegst auch im Stadion, und weil ich im Stadion war, du kriegst nur noch Secondhand-Emotionen. Ja. Egal, was passiert... Denkst du, weiß ich nicht, soll ich mich jetzt freuen oder muss ich erst mal gucken, ob da einer noch irgendwo anruft oder so? Es ist eine Vollkatastrophe.
Und du hast es ja auch gepostet, glaube ich, bei Twitter, dieses Video, wo man hört, was der Schiri gesagt kriegt aufs Ohr die ganze Zeit.
In England.
Was für ein unfassbarer Stresszustand für einen Schiri das sein muss die ganze Zeit. Also an dieser Stelle auch trotzdem Respekt an die Schiris auf dem Platz, aber das ganze System funktioniert noch nicht so richtig. Da hat man sich gedacht, wir machen das jetzt.
Ja.
Und dann fragt man sich, während man es macht, wie man es eigentlich macht.
Das stimmt.
Ganz kurz als Ausblick noch, wenn die Tabelle, die wir letzte Woche beschlossen haben, diese Woche gelten würde, wären wir beide ziemlich weit daneben. So, das zur Bundesliga.
Also, nee, ganz kurz nochmal, Witzel, erstes Spiel, macht sofort ein Seitfallzieher-Tor für Dortmund, ist schon ein richtiger Knaller, muss man sagen. Dann, okay, Bayern ganz vorne natürlich in der Tabelle. Was haben wir noch für ein Spiel gehabt? Schalke verliert in Wolfsburg, hätte ich im Leben nicht mitgerechnet.
Ich
auch nicht.
Ich habe zwei Tipppunkte habe ich gemacht in unserer Tippgruppe.
Ja, richtig scheiße.
Gruselig. So, Augsburg gerade noch gegen Düsseldorf. Leverkusen verliert gegen Gladbach und das ziemlich deutlich, muss man sagen. Der einzig gute Leverkusen war der Özcan, der Torhüter, der noch einen Elfer hält. Und dann Stuttgart-Mainz und Dortmund-Leipzig. Da war Dortmund also wirklich dominantestens. Dominantestens. Dortmund ist auf Platz 1 und Bayern natürlich auf Platz 2.
Und Frankfurt?
Ja, ihr seid als Pokalsieger
Dritter.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke, vielen Dank.
So, schnell, jetzt ist Fußballfeierabend.
Ja, wir machen jetzt...
Der ist ein bisschen laut, ne?
Ja.
Der Zug fährt auch immer noch.
Warum? Nee, mach mal aus jetzt.
Ja, warte
mal
aus. Den schneiden wir raus.
Nee, ja, nee, das lassen wir drin, weil das musst du nämlich dann auch verteidigen vor den Leuten, die jetzt nämlich beim Joggen gerade gegen den Baum gelaufen sind, weil das so ein krasser Lärm war. Warum ist, nein. Warum fährt da ein Zug mit irgendeinem schäbigen Klavier? Warum?
Das ist ein Klaviertransportzug. Das weißt du doch. Das ist ein ganz klassischer.
Was macht der in einem Sportpodcast?
Auch mal vorbeischauen.
Guck mal, die beiden, guck mal. Konsti und Anja denken, du bist. Anja ist schon, ihr war 2 Sekunden war Anja hier und hat sich das angehört und sagt, nee, da will ich nichts mit zu tun
haben. Hat sich nicht verbessert.
Guck mal, wir haben jetzt 21 Minuten schon gequatscht.
Ja, war doch interessant.
Ja, war es auch. Okay, Fußball abgeschlagen, gehakt. Was machen wir jetzt? Jingle, komm.
Nein, ich möchte jetzt keinen Jingle mehr.
Nee, nicht deinen, den offiziellen.
Ach so, okay.
Wegen Inhaltstrenner. Das Soundboard ist aus. Das Licht ist ausgegangen. Gott ist auf meiner Seite.
Ja, ich hab's nur runtergefahren, damit der Zug mal nicht mehr fährt.
Achso, der hätte jetzt einfach nicht aufgehört.
Ich glaub, der hätte einfach nicht aufgehört. Deswegen musste ich's mal resetten. Jetzt mach ich's wieder an. Ja, was war denn los in der Sportwoche sonst so? Viel ist passiert. Viel haben wir nicht mitgekriegt. Ich war eh auf dem Berg.
Also Sachen, die passieren, von denen man sonst nichts hört. Ich finde, man soll es aber mal erwähnen, weil ich es mir bei den Olympischen Spielen immer sehr gerne angucke. Es ist Kanu-WM.
Ja.
Erzähl mal den Leuten, was ein Kanu ist. Wo ist der Unterschied zwischen Kanu und Kajak? Ja, hi, ich bin's Daniel. Folgendes. Im Hintergrund unterhalten sich Jan und ich gerade über Kanus und Kajaks. Und vergessen natürlich Kanadier, weil wir beide von dieser Sportart überhaupt keine Ahnung haben, ist das alles, was wir sagen, völlig falsch. Deswegen am besten nur mir jetzt zu hören. Der Unterschied zwischen Kanu und Kajak. Der Begriff Kanu steht im deutschen Sprachgebrauch als Überbegriff für Kajaks und Kanadier. Von den Kanadiern haben Jan und ich nicht so oft was gehört. Kajaks werden mit einem Doppelpaddel und den Beinen Richtung Bug, also nach vorne und immer sitzend gefahren. Im Kanadier benutzt man ein Stechpaddel mit nur einem Paddelblatt. Das ist jetzt korrekt, das andere im Hintergrund ist absoluter Nonsens. Und ich würde jetzt sagen, es ist Jans Schuld.
Aber was ist anstrengender, glaubst du?
Keine Ahnung, die sind alles Monster.
Dieses Kajak, finde ich, das sieht so monströs aus, wenn die sich so richtig im Wasser, so wie als ob die in was in Erde reinstechen und sich nach vorne ziehen. Aber jetzt war Kanu-WM.
Kanu-WM, wir haben 4-mal Gold, also wir, Deutschland. Deutschland hat 4-mal Gold, 1-mal Silber, 1-mal Bronze in die 12 olympischen Klassen. Der Kajak-Vierer hat dann sowas wie einen goldenen Schlusspunkt gesetzt. Also Kajak über 500 Meter seinen WM-Titel verteidigt. Heißt ja auch was, ne? Und da sind dann so großartige Namen dabei wie Max Rennschmidt, Tom Liebscher, Ronald Raue und Max Lemke. Ja, aber man weiß ja mal gar nicht, wer dann die ganzen Mannschaften sind, die da dominieren. Spanien und Ungarn. Ungarn übrigens eine krasse Kanu-Nation.
Wusste ich auch nicht.
Die haben immer Ungarn irgendwie immer vorne. So. Ja, Kajak-Vierer der Frauen nur auf Rang 5.
Warst du schon mal in Ungarn?
Ja, tatsächlich.
Echt?
In Budapest. Und zwar 3-mal.
Ah, gut,
Ja.
Shoppen.
Nee, wieso?
Weil du bist auch so ein Shopping-Typ.
Genau, ich fahre nach Budapest ich sage übrigens Pest, warum auch immer. Budapest.
Man sagt doch aber eigentlich.
Ja.
Weil die beiden Stadtteile, wie heißen?
Buda und Pest. Ja, oben und unten, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich so Berg und Tal, glaube ich. Mhm. Bin mir jetzt aber, das ist aber ganz gefährliches Halbwissen. Ganz tolle Stadt übrigens, auch das Drumherum. Ja. Nee, ich war damals zum Formel 1 Grand Prix da. Wir sprechen ja gleich endlich nochmal über die Formel 1. Mann, ey.
Wie ein Cliffhanger.
Ja, also, man muss sagen, Kanu, warum so eine Sportart, die nicht so wirklich wahrgenommen wird. Nur in den Olympischen Spielen und auch nur dann wird zufällig rübergeschaltet, wenn wir eine Chance auf eine Medaille haben. So muss man es fairerweise sagen.
Ne? Also es ist wirklich eine Randsportart. Hast du schon mal gemacht?
Ja, tatsächlich. In Hildesheim, in meiner Heimatstadt, gibt es da so einen innerstädtischen Parcours. Wo man diese roten und grünen Stangen da sieht. Man hat doch immer diese Tore.
Ja, ja.
Und grün ist ja geradeaus.
Das ist doch so unfassbar anstrengend,
und
sowas
rot,
zu machen.
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich gut war.
Achso, du bist einfach runtergefahren.
Das war übrigens, weil irgendwie vor 3 Ausgaben hast du doch gesagt, du hast diesen Ferienpass gehabt.
Ja.
Und genau damals habe ich das erste Mal angefangen, in so einem Kanu sitzen und dann diese Eskimo-Rolle machen. Also in dem Ding drin sitzen und mutwillig sich einmal unten rum durchs Wasser.
Oh, jetzt überleg ich. Ich sag mal so,
da wird Panik noch kursiv geschrieben, ne? Wenn du keine Ahnung hast, ob du jemals wieder atmen darfst. Da sagt ja der Trainer, ja, da drehst du dich halt so rechts rum, dann nimmst du das Paddel in die Hand und schiebst dich nach oben. Und ich, okay.
Flup, flup.
Und erst dann kam dieser kognitive Prozess, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Du hängst aber in diesem scheiß Kanu drin.
Und wie hast du es gemacht?
Oh, erfolgreich, sonst säße ich ja nicht hier. Kann ich dir bis heute nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe mich
aber
einfach
ganz kurz, das fragen Sie, wie lange hattest du keinen Sauerstoff?
7 Minuten. Aber zum Glück ist meine Familie eine Apnoe-Taucher-Familie. Wir entspringen einer alten Perlentaucher-Dynastie aus Ost-Philippinistan. Keine, weiß ich nicht, gefühlt natürlich Ewigkeiten, weil ich auch ganz schrecklicher Taucher bin. Ich kann unter Wasser, kann ich gar nichts.
Wie lange kannst du die Luft anhalten?
Weiß ich nicht.
Sowas interessiert mich, sowas finde ich
okay,
spannend.
Guck auf die Uhr.
Nase zu halten.
Ich glaube, das wird der spannendste Podcast-Moment in der Geschichte der deutschen
Podcast. Die Fresse, Mann, du musst sagen, wie soll ich mich konzentrieren?
Ja, so.
Ich soll jetzt was reden. Hört ihr das Telefon klingeln? Das ist die Weltsauerstoffzentrale. Die merkt, dass was nicht stimmt. Im Weltsauerstoffgefüge. Weil Daniel Boschmann letzte Woche einen unfassbar schönen ASMR
start. Langsam wird er rot. Aber er hält die Nase noch zu und den Mund auch noch. Immerhin schon 30 Sekunden. Das ist eine ordentliche Leistung. 30 Sekunden, damit rettet man noch keinen Fisch, aber
oh, gleich hat er jetzt hat er schon die 40. Leute, Daniel Boschmann hält 40 Sekunden die Luft an.
Gleich hat er sogar die. Oh, jetzt klopft er sich mit. Ich kenne den Moment. Er will die Minute voll machen. Schafft er die Minute? Schafft Daniel Boschmann die Minute? Die hat er. Eine Minute, wir werden komplett entgeistert aus der Regie angeguckt. Was war das jetzt? Herzlichen Glückwunsch zu dieser fabulösen Leistung. Eine Minute. Luft angehalten.
Ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Sprung für die Menschheit. Tatsächlich sehe ich jetzt ein bisschen Sterne. Es ist für eigentlich, warum haben wir das eigentlich gemacht? Wir haben Menschen
jetzt. Weil ich dich einfach nur dämlich danach gefragt habe. Hätte ich dich jetzt gefragt, kannst du dir ein Messer durch den Arm stecken? Ich glaube, du hättest es auch gemacht.
Bitte. Bist du verrückt? Komm, es gibt, weißt du, was es noch gibt? Und das ist
Tennis?
Erstmal Para-EM. Das ist so eine Sache, da kommen wir jetzt ganz in dieses Moralische. Alle achten darauf, wenn die Athleten weltweit, die keine Behinderung haben, alle irgendwie, ich sag mal, heile sind, in der normalen Wahrnehmung oder was. Da achtet die ganze Welt drauf, weil es total spannend ist zu sehen, wer ist der Schnellste, wer kann am höchsten springen, wer kann am weitesten werfen. Und dann kommen eben die Menschen mit einer, sag mal ein PC, mit einer Behinderung oder mit einem ja, Handicap, klingt auch immer so hingeschummelt.
Ja.
Was sagt man denn?
Ja, Handicap.
Also Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung.
Genau.
Ja, Beeinträchtigung, genau. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gesehen, ganz schreckliches Wort, bildbar. Ja, habe ich irgendwann mal gelesen, keine Ahnung. Also, ich kann es nicht erklären.
Okay.
Die Para-EM läuft, ne? Wir haben alle diese European Championships geguckt.
Haben wir auch alle, müssen wir auch dazu sagen, hier in unserem Podcast anders verfolgt, anders thematisiert. Ja. Und das andere, nämlich die Para-EM, die passiert dann und keiner kriegt irgendwie was mit. Die passiert auch mitten in Berlin, aber nein, die passiert nicht im Olympiastadion, wo ja die Leichtathletik-EM stattgefunden hat.
Ja, weil jetzt der Bundesliga wieder los ist, da muss das Stadion halt wieder frei sein für richtig. Die gesunden Sportler.
Ist schon frech. Ne? Ist im Friedrich-Jahn-Sportpark passiert, mitten im Prenzlauer Berg. Mhm. Ich wohne im Prenzlauer, nee gut, ich war auf dem Berg, aber ich habe einfach nichts mitgekriegt da. Auch in der Nähe von dieser
und deswegen, Veranstaltung. Deswegen müssen wir es hier noch einfach nochmal ankündigen, dass da wirklich einiges Tolles gelaufen ist. 42 deutsche Medaillen. Das sind 14 Mal Gold, 19 Mal Silber und 9 Mal Bronze. Und das muss man einfach sagen, ist ganz, ganz toll. Guck mal, Birgit Kober zum Beispiel, Kugelstoßen, 11,79 Meter.
Weltrekord im Weitsprung.
So, die Leverkusener Prothesensprinter zum Beispiel gibt es noch. Felix Streng, 100 Meter. Was heißt eigentlich Four Floors? Was heißt das eigentlich? Ach, vor Johannes Flors, Entschuldigung. Ich dachte auf, warum schüttelt ihr denn alle mit dem Kopf? Ich dachte, das ist irgendwie auf vier Dance Floors oder so. Four Floors.
Ja, four on the floors.
Okay. Entschuldigung.
Passiert. Aber Weitsprung. Goldgewinnerin Rehm hat Weitsprung, Achtung, mit einer Weite von 8,48 Meter Weltrekord gemacht.
Das finde ich echt gut. Übrigens, es gibt jemanden, der sich aufgeregt hat. Friedhelm Julius Beucher, Präsident der Deutschen Behinderten, vom Deutschen Behindertensportverband, der ist sauer auf den Europäischen Leichtathletikverband, weil der von Anfang an Nein zu jeglicher Kooperation gesagt hat.
Mit dieser Leichtathletik-EM, auch in Verbindung mit Kartenverkauf, nicht gesagt. Also gibt es ja verschiedene Konzepte, die man machen kann, wo man sagt, okay, ihr kauft eine Karte für die Leichtathletik-EM, dazu gehört aber auch noch eine Karte für die Para-EM. So Sachen gibt's. Das hat in anderen Städten und Ländern schon irgendwie besser funktioniert. Also die Zuschauerzahl hier in Deutschland war sehr, sehr gering in Berlin. Mhm. In London war es zum Beispiel komplett anders. Da wurde wohl ein komplettes Fest gefeiert um dieses Event rum. Also da hängt es auch ein bisschen davon ab, wie man es aufzieht, wie man es macht und wer einem wie hilft bei der, ja, sagen wir mal, Inklusion.
Also auf jeden Fall, glaube ich, gibt es da Nachholbedarf. Auch medial, muss man sagen, ist man da nicht so wirklich so sortiert, wie es hätte sein können. Oder?
Ja.
Gelbe Filzkugeln. Ja, Tennis halt. Ja. Oh, wie du mich freudig anguckst. Hast du den richtigen Knopf gefunden, ja?
Das erste Mal diese Woche, oder?
Ja, ist schön. Super. Kannst du aus dem hinten Rucksack was rausholen, ganz schnell bitte?
Aus welchem denn?
Der Weekend da hinten.
Der?
Ja. Ja, genau. Hast du irgendwie eine Limo oder sowas für mich da drin?
Ja.
Warte.
Ja. Da ist sie doch. Warte, ich muss, glaube ich, mal was anderes rausholen. Hier. Ja.
Ich glaube, das war.
Hast du eine NASA-Rakete in deiner Tasche?
Nein, das ist ein Private Jet.
Super.
Toll. Lass mal über Tennis reden, sonst wird das hier nichts. Wir haben ein historisches Aus zu vermelden und das ist echt langsam bitter. Simona Halep. Sie ist Weltranglistenerste. Dominiert das Frauentennis, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt da gar keine Großen mehr, alles irgendwie, da kann jeder mal ran, wenn man das Gefühl hat. Wenn man Tennis verfolgt, da gibt es, also weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall keine einzig dominierende Figur, aber sie ist nochmal die erste und sie ist schon in Runde 1 der US Open, also im vierten Grand Slam des Jahres, gescheitert. Das ist historisch, weil nämlich auch im Vorjahr gleich erste Runde Schütz.
Gegen Kaya Kanepi, die Estin.
Ja, wer kennt sie nicht? Kaya Kanepi.
Googelt doch mal und erschreckt euch nicht.
Kaya Kanepin hat übrigens genauso viel Ahnung von Kanu und Kanak und Kanaya wie wir.
Schön, dass du das nochmal zusammengefasst hast.
Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Also sagen wir mal so, die US Open, Hardcore.
Machst du dir echt gerade ein Bier auf?
Malzbier.
Oh, das ist isotonisch und wertvoll. Mhm. Ja, die US Open.
Hardcore ist nicht der Belag für Simona Halep, möchte man meinen. Ist übrigens das Lustige. Es gibt nur drei Frauen in der Größenordnung, die als amtierende Eins bei einem Grand Slam raus sind.
Steffi Graf zum Beispiel?
Ja, und zwar in Wimbledon damals, das war eher bitter. Und eben vor zwei Jahren auch Angelique Kerber in Paris. Also die deutschen Frauen und Platz Eins ist bei einem Grand Slam gerne mal gefährlich.
In diesem Jahr sieht es aber anders aus für Angelique Kerber. Sie ist die letzte von sieben Frauen, die bei den US Open an den Start gegangen sind. Also sieben deutschen Frauen, es sind mehr Frauen dabei insgesamt, die noch drin ist.
Das stimmt, die spielt heute. Heute ist der 30. Wir nehmen es in den frühen Morgenstunden auf. Heute spielt sie gegen die Schwedin Johanna Larsson. Total gefährlich. Ich weiß nicht, wer das ist, ehrlich gesagt.
Es gibt keine Kleinen mehr. Mannschaft, wie so. Im DFB-Pokal.
Aber es gibt noch ein paar Männer, die dabei sind. Und zwar die jetzt schon große Tennislegende aus Deutschland, Jan-Lennard Struff. Ich finde, mit dem Namen musst du eine Weltkarriere machen. Jan-Lennard Struff. Wie, ich überlege mir dann immer, wie werden die Leute, werden die im Stadion dann gesprochen? Bonjour, mesdames et messieurs.
US Open
übrigens. Les combattants.
US Open.
Bitte was?
Es sind die US Open. Du bist
ja, aber ich versuche mir das auszusprechen.
Ja, mach, okay.
Ja, wenn die dann sagen, weiß ich nicht, an der linken Seite, Jean-Lennard Struff. Jean-Lennard Struff. Oder Jan oder
Jan-Lennard.
Wirst du Jan oder Jan ausgesprochen? Nee,
die Leute sagen auf Englisch gerne Jan.
Jan.
Jan-Lennard Struff.
Jan-Lennard Struff. Jan-Lennard Struff.
Struff.
Ja.
Ja.
Klingt komisch.
Ah, ja.
Aber
ja,
wir wünschen
ja
viel Erfolg.
Philipp ja, Kohl. No.
Philipp Kohlschreiber ist noch dabei. Den hat man schon mal gehört und der hat immer noch einen guten Service, muss man einfach sagen. Und Alex Zverev.
Ja, der hat einen, der hat was? Der hat dein Tennisvorbild jetzt als Trainer. Also muss eigentlich Alex Zverev,
genau.
Ja, ja. Alex Zverev muss jetzt eigentlich dein neuer Tennisheld sein, dein neuer deutscher Tennisheld. Denn wen hat er? Seit, glaube ich, letzter Woche erst oder zwei Wochen, da wurde es bekannt.
Ja.
Als Trainer, wer? Der Mann deiner Hose.
The Beast from the East.
Ivan Lendl.
Ivan Lendl. Ivan Lendl, der Mann, falls ihr die Tennisausgabe verpasst habt, die größte Geschichte, er hatte immer Sägespäne in der Tasche, weil er so unfassbar geschwitzt hat, dass er immer seine Hände trocken machen musste. Ivan Lendl tatsächlich trainiert jetzt Alex Zverev und damit muss er, ich glaube, das größte Problem übrigens bei Alex ist nicht das Können, sondern der Kopf. Er denkt jetzt leider schon, er ist der allergeilste. Muss er halt dann aber auch konstant liefern.
Deswegen gucken wir ganz genau hin, was passiert mit Alex Zverev bei den US Open.
Ja, schade, Carina Witthöft übrigens hat gegen Dingens Williams verloren.
gegen
Serena Williams verloren, auch eher deutlich, 2-6, 2-6. Schade. Wie gesagt, lustig übrigens, der Kicker, ich finde es immer lustig, wenn der Kicker über Tennis schreibt. Das ist so gefühlt, als ob ich irgendwie über NASA-Raketen schreiben würde.
Was schreiben die denn?
Witthöft verliert und gewinnt an Erfahrung.
Wow,
das ist Clickbait. So, Tennis, das war Tennis, US Open.
Oh, und Ronaldo verdient viel mehr als eine Putzfrau.
Hä?
Ich wollte auch so ein bisschen in diese, bisschen...
Okay. Hm.
Verstehst du nicht?
Können wir kurz einen Jingle haben? Ich würde Jan gerne kurz auf die 12 geben ein, ja?
Oh!
Ja, hast du dir verdient.
Oh.
Wir kommen zu einer ganz wichtigen Sportart in Deutschland. Ist doch jetzt nicht so schlimm.
Ach doch.
Warm mit der offenen Hand.
Es tut auch schon weh.
Ja, es. Soll ich links nochmal?
Ja. Oh, ja, aber ist besser.
Besser, ne?
Ja.
So, siehste. Wir kommen zum Handball. Deutschland ist eine Handballnation, der deutsche Meister. Die SG Flensburg-Handewitt geht auf Mission Titelverteidigung und hat das eher ja, mit einem Auswärtssieg ganz mühelos begonnen, muss man sagen.
28-21 gegen Lemgo.
Nee, das sind die Rhein-Neckar-Löwen, die gegen Lemgo gewonnen haben.
Sagte ich doch.
Ja, aber ich habe über die SG Flensburg-Handewitt gesprochen.
Dann die Rhein-Neckar-Löwen. gegen. Ach, Handball, ey. Weißt du, woran das liegt?
Was?
Dass ich langsamer bin als du.
Okay.
Weil mein Bildschirm mit Infos rechts von mir steht und nicht vor mir. Weil ich natürlich aus rein egoistischen Audiomotiven.
Das interessiert kein Mensch und das werden wir auch rausschneiden. Übrigens, die Füchse aus Berlin starten mit der Niederlage in die neue Saison. Bei Frisch auf Göppingen, irgendwie, also darf ich mir das mal kurz erlauben?
Ja, bitte.
Komischer Name. Frisch auf Göppingen.
Frisch auf Göppingen. Frisch auf Göppingen.
Was?
Frisch auf. Frisch auf.
Ja, frisch was, auf kann man gut machen.
Ja, aber es klingt komisch.
Ich finde, es klingt komisch.
Aber warum heißen die frisch auf?
Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall haben sie verloren, 18-21. Das ist auch wenig Tore gefallen, ne, muss man sagen.
So. 28-23 hat hingegen dann gewonnen Magdeburg gegen Melsungen. Ja, hey.
Nordhessen.
Ja.
Nordhessen musst du doch gut kennen da, hallo.
Ey, ich kenne nur Gießen in Hessen. Reicht auch.
Aber auf jeden Fall, Handball läuft. Handball geht wieder los. Über den Gruß haben wir schon gesprochen. Warum die sich mal mit der Ghetto Force begrüßen, weißt du es noch?
Ja, da hieß es noch eine Folge sogar. Ich habe da so einen
Hartz IV.
Ja, famosen.
Ja, ja, ja. Ganz, aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil ich finde, dass das Handball, obwohl es anscheinend so viele Leute gerne auch im Stadion gucken, immer noch medial so hart unterrepräsentiert ist. Sky springt jetzt natürlich auf diesen Handballzug auf.
Nee.
Bitte?
Ja.
Die zeigen schon relativ viel jetzt.
Ja, aber wer hat die ganzen Handballrechte ab 2020 gekauft?
Ja, ab 2020. Wer hat's denn?
DAZN.
DAZN.
The Zone.
Und können wir ganz kurz mal über The Zone sprechen?
Ja.
The Zone hat ja anscheinend so unfassbar viel Kohle, dass sie jeden einzelnen Superstar irgendwie gerade zum Markenbotschafter machen.
Weil da ein russischer Milliardär hintersteckt.
Wer denn?
Der Blavatnik.
Der was?
Der heißt Blavatnik.
Gesundheit.
Leonard Blavatnik. Mhm. Und der ist einer, der hat überall Beteiligung. Also es ist ein Milliardär aus Russland, der auch sich leisten kann, wohl Ronaldo als Markenbotschafter für The Zone zu kaufen.
Es ist wirklich beeindruckend. Ne? Aus dem Nichts schießen die einmal in der Wahrnehmung nach oben. Es wird gerne mal noch gemeckert, dass die Auflösung immer noch nicht so gut ist. Aber man muss sagen, dass sie, ich glaube, die sind damals in Japan, haben die angefangen als Testmarkt, um Streaming für Sport irgendwie zu testen, hatten dann Baseballrechte und so ein Kram und auf einmal sogar die vermeintliche Königsklasse des europäischen Sports, Fußball, ziehen die jetzt richtig durch.
Ja, und man muss ja auch an dieser Stelle sagen, das ist die Perform Group. Dazu gehören eben ganz viele wie The Zone. Dazu gehört aber auch Spox.com.
Ach.
Opta gehört da auch dazu.
Der also Statistikprovider. Ja.
Sportal.de, die gehören auch dazu. Die haben damals 2011 gekauft Goal.com, dann haben sie 2013 auch gekauft Running Ball. Also dieses Geflecht an Firmenkonstrukten ist noch größer, weil über dieser Perform Group steht die Axis Industries, ist der Mehrheitseigner. Und es ist wirklich absurd, dazu gehören dann wiederum Warner Music Group.
Echt jetzt?
Also Spotify und Deezer, also da, wo das hier gerade kommt, gehören da auch irgendwie, also die haben Anteile von denen auch gekauft. Die haben aber auch, das reicht schon. Das reicht schon. Beteiligung an Spotify und Deezer zum Beispiel. Also diese Access Industries ist ein unfassbar Riesenmonstrum.
Und die ballern ja in den Markt rein, als gäbe es kein Morgen. Und am Ende gehört alles Bill Gates oder so. Oder irgendeinem aus, weiß ich nicht, irgendeinem so ganz geheimen Stahlmagnaten aus Mexiko.
Und ganz kurz, wo wir gerade bei Handball waren, Sie haben jetzt ja auch die Rechte an gut, dass ich sage Handball. Ganz kurz, Sie haben sich auch die Rechte.
Warte.
Ja. Oh, heute ist aber viel.
Nee, ich dachte, mal ein bisschen klar denken.
Ich bin doch schon angeschlagen, dann kriege ich noch eine.
Du hast doch eine Ibo geschluckt, kann doch gar nicht wehtun.
Dann nehme ich gleich noch eine. Also, Sie haben sich die Vermarktungsrechte am europäischen Handball gesichert, das heißt an der Champions League und an den Europameisterschaften, also ab 2020 für 10 Jahre, das heißt 10 Spielzeiten für 500 Millionen Euro.
Die UEFA-Fußball-WM haben die komplett die Rechte.
Handball.
Ach, Handball.
Handball, deswegen. Ich glaube, Fußball wäre ein bisschen teurer.
Ja, okay.
Aber sie haben nicht die deutsche Liga zum Beispiel.
Also The Zone hat Champions League
und Europameisterschaft ab 2020 bis 2030
bei im Handball. Handball.
Richtig.
Genau, okay, ja.
Und auch gesichert haben sie sich 2014, das wusste ich nicht, ein 10-Jahres-Vertrag mit der WTA, also der Women's Tennis Association, auch 500 Millionen Dollar.
Wenn ihr euch fragt, warum sagen die andauernd The Zone, was ist, sehe ich nicht, das ist, wenn ihr das erste Mal sehen solltet und nicht so krass sportinteressiert seid, weiße Schrift auf schwarzem Grund, DAZN, DAZN. Und die haben sich irgendwann gesagt, das ist The Zone. Den Namen verstehe ich bis heute nicht.
Naja, es heißt ja so, fokussiert sein. Ich bin in der Zone als Sportler, so, ich bin in The Zone.
Ah, ja, Konzi, sorry, alle nicken hier so, ja, Dani, hättest du nicht gewusst, nee.
Endlich mal weißt du was nicht, das finde ich sympathisch.
Auch ich mache Fehler, ja.
Das freut mich sehr zu hören. Ja.
Das war der für dieses Jahr, krass, welchen haben wir heute? 30. August, das war heute mein Fehlertag.
Du Ficker. Ach ja, ja, das kurz zu Handball und The Zone, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch einiges mehr kaufen werden. So,
weißt du, wer richtig in The Zone ist? Und jetzt, da habe ich heute Morgen aus allen Wolken gefallen. Ich finde das so krass. NFL, National Football League, also American Football in Amerika, in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ist aber wurscht. Es gibt zwei Leute, die haben einen neuen Kontrakt, also einen neuen Vertrag eingesammelt. Und es, was hast du denn? Achso, du hast Teesatz oder Kaffeesatz getrunken?
Ja.
Ja, hinten unten ist ein bisschen viel Erde drin in der Tasse, ne? Pass auf, es gibt zwei neue Verträge, da fällst du vom Glauben ab. Und zwar geht es einmal um einen, also quasi jetzt um den bestbezahlten Wide Receiver der NFL-Geschichte. Ganz einfach erklärt, im American Football ist ein Wide Receiver der, der beim Offensivspiel,
wenn es den Ball fängt.
Genau, der läuft irgendwo in eine freie Fläche und soll dann den Ball fangen, der in 99,9% aller Fälle vom Quarterback geworfen wurde.
Hatten wir vor ein paar Wochen nicht dieses dumm und schnell?
Ja, aber der scheint ja extrem clever zu sein. OBJ, OBJ ja. ist eine Marke im Football, den wollten sie alle haben, der spielt bei den New York Giants. Der ist jetzt der bestbezahlte NFL-Wide Receiver, dann, weil der einen so unfassbar krassen Vertrag gekriegt
hat. Dann erzähl doch mal, was kriegt denn der Odell Beckham Jr.? Was kriegt er?
Sehr gut, Digga, sehr gut. Ding, 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 OBJ. So, OBJ, Odell Beckham Jr. hat jetzt als dieser Star-Receiver in den kommenden 5 Jahren einen 95-Millionen-Dollar-Vertrag. 65 davon sind garantiert. Also egal, ob der jetzt, wenn der morgen umfällt und sagt, ach ja, mein Hintern tut weh oder einen eingewachsenen Fußnagel, dann kriegt er 65 Millionen Dollar. Boom. Laufen und Fangen.
Ich habe gedacht, es wäre mehr.
Findest du?
Ich habe gedacht, da kommt jetzt sowas wie 200 Millionen. Ich finde es tatsächlich ein bisschen ernüchternd. Ich habe gedacht, es kommt jetzt so eine, ich finde es wirklich nicht viel.
Ohne Witz jetzt mal?
Ja. Ohne Witz. Also ich habe gedacht, auch was so verglichen mit...
In der NBA kriegen sie mehr. Ja, aber er ist nun mal der. Aber da siehst du ja vielleicht, also, ihr habt das jetzt gerade nicht gehört. Konzi sitzt hinter der Glasscheibe und kontrolliert, dass wir nicht nur Unfug erzählen.
Fällt ihm aber sehr schwer.
Fällt ihm schwer. Also, er hat schon eine große Beule auf der Stirn, weil er permanent auf die Tischplatte knallen muss. Aber da siehst du mal, dass, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie ist das Gehaltsgefälle zwischen NBA und NFL, da sieht man ja auch, was ein besseres Marketing hat, ne? Und was jetzt mehr strahlt. Fakt ist, Basketball strahlt viel, viel weiter als American Football gerade.
NBA und NFL, doch noch ein Gehaltsunterschied. Deswegen war ich gerade tatsächlich ein bisschen enttäuscht. 5 Jahre, 95 Millionen Dollar. Mhm. Vom Gefühl habe ich da schon mehr gehört. Und der Vergleich natürlich LeBron James, der Überstar, der zu den LA Lakers gegangen ist, kriegt für 4 Jahre in der NBA 154 Millionen Dollar.
Oh, okay, fett. Gut, okay. Aber dann kann ich ein bisschen kontern wenigstens.
Ja, okay.
Es gibt noch einen Vertrag, der ist heute vermeldet worden, in aller Frühe. Der Quarterback von den Green Bay Packers. Der heißt Aaron Rodgers.
Ja.
So, und der hat einen neuen Vertrag. Und es ist wirklich absurd. Ab heute, ja. 30. August 2018, ja. bis März 2019,
ja.
grob ein halbes Jahr, verdient der 80 Millionen Dollar. Ist kein Scherz.
Was?
Ist kein Scherz.
Wie? Okay, jetzt, das finde ich jetzt wieder.
Und ich sage dir auch warum. Weil alleine die Unterschrift unter seinem Vertrag, die jetzt getrocknet ist, 57,5 Millionen Dollar wert ist. Also allein, dass er sagt, jo, ich werfe hier weiter Bälle für die Green Bay Packers, kriegt er, bam, 57,5 Mille. Nur die Unterschrift. So. Das heißt, bis März 2019 wird er ungefähr mehr als 80 Millionen Dollar verdient haben. Und insgesamt hat er jetzt einen Vertrag, der ihm, naja, sagen wir mal, 134 Millionen Dollar einbringen wird.
In wie vielen Jahren?
Das sind immer Summen.
Was würdest du dir von, ist ja viel Geld jetzt, ne?
Warte ganz kurz. Achso.
Ja.
Ja, also er hat auf jeden Fall jetzt einen Vertrag für 4 Jahre neu unterschrieben. Und allein die Unterschrift gibt ihm 57,5 Millionen Dollar für Bälle werfen. Jetzt mal ohne Witz.
Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers. Und da können wir auch eine kleine Geschichte noch, dann schließen wir das mit Football vielleicht ab an dieser Stelle. Ich finde es schön, dass du das noch aufgemacht hast und
Danke.
Diese Gehaltsinformationen. Hat mich auch selber ein bisschen überrascht. Equanimous St. Brown, eine alte Football-Familie, über die wir vielleicht in Zukunft auch nochmal reden können, der ist bei den Green Bay Packers jetzt und ist sozusagen der Wide Receiver von Aaron Rodgers.
Oh, wollen wir nächste Woche die Familiengeschichte erzählen?
Wäre doch eine Idee.
Also, Equanimous habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Equanimous Brown ist ein Footballspieler, der jetzt gerade irgendwie die Vorbereitung gut gespielt hat und dann jetzt gesigned wurde von den Packers. Der hat 2 Brüder. Alle 3 spielen Football und die Mama von den 3 ist Deutsche.
Ja.
Das als Vorklapp. Nächste Woche reden wir über die 3. Wollen wir machen?
Ja.
Weil wir haben keine Zeit mehr. Du musst nämlich jetzt noch rausfinden, was ich dir mitgebracht habe.
Dann kommen. Ja, komm, ich weiß doch eh, was kommt.
Falls ihr das erste Mal dabei seid, wir beide spielen jede Woche Ist das Sport oder kann das weg? Bei uns heißt das Sportartenreferaten. Wir reden über Sportarten der Welt oder über eine brillant ausgedachte Sportart. Und mit den ausgedachten Sportarten werden wir irgendwann einen World Cup der geilsten Sportarten der Welt
machen. Aber die es gibt, wie zum Beispiel Gummistiefel-Weitwurf, die ich letzte Woche hatte, die können wir ja auch dazu nehmen. Aber da dachtest du ja auch, es sei ausgedacht.
Ja, weil du hast behauptet, es sei ein Mannschaftssport. Warum ist Gummistiefel-Weitwurf ein Mannschaftssport? Jetzt
kann ich doch nichts dafür, dass die Realität dich so verwirrt.
Ich glaube, dass du mich da in die Irre geführt hast. Nein. Fakt ist, wir haben jetzt Sportartenreferaten. Okay. Wir fahren im Aufzug ins Penthouse, der dann hoffentlich guten Laune bei mir. Und danach hast du ein paar Chancen, mir Fragen zu stellen und sagst, ob das, was ich gesagt habe, tatsächlich existiert oder ob das wie immer ausgedacht ist.
Okay.
Seit dem 17. Jahrhundert wurde sich geprügelt, gezogen, gerungen und regelmäßig stirbt auch mal einer. 1822 wurde der Sport offiziell verboten von der Kirche. Von wem denn sonst? Doch heimlich lebte er weiter und wurde zum Nationalsport. Heute ist er offizielles Kulturgut des Landes, dürfen nur, dass gerade mal 500 Leute den Sport überhaupt spielen. Zwei Mannschaften, A4 Spieler, treten auf einem 200 Meter langen Feld gegeneinander an. Das Spielgerät, ein Lederball mit 6 Henkeln, soll am Ende des Spielfelds in ein Netz befördert werden. Wenn der Ball am Boden liegt, dürfen ihn die Spieler nur mit der rechten Hand aufnehmen und müssen ihn sofort zum Kampf anbieten. Weil. Ein Spiel dauert 48 Minuten. Der Sport ist rasant und bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer pro Stunde geht es vor allem um Reaktionsschnelligkeit. Achso, und bevor ich es vergesse, die Spieler sitzen natürlich auf Pferden. Und der Sport, der heißt Ente.
Ich sehe in deinem Gesicht, du hast Fragen, lieber Jan.
Ja, also 4 Leute heißt pro Mannschaft 4 Pferde, 8 Pferde, 200 Meter. Ich war erst irritiert aufgrund dieser 200 Meter als Spielfeld, weil es riesengroß ist. Ich habe deshalb Fragen, weil das ist das erste Mal in der Geschichte von Sportartenreferaten, dass ich meine, mich an einen Ball mit Henkeln zu erinnern, dass ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Die Scheiße ist,
ja, das weiß ich nicht, dass wo. Du das weißt.
Ah, du Ficker.
Na, und ich weiß, dass du das weißt, weil ich ja weiß, dass du sportinteressiert bist. Und warum soll man nicht mit bekannten Bildern arbeiten? Ach so, ich will dich gar nicht irritieren, Entschuldigung. Oh,
das ist so scheiße, ich find's geil, scheiße. Scheiße ist das geil. Aber wenn das erfunden ist und wir eine WM damit machen, wie sollen wir das denn umsetzen, lieber Daniel?
Ja, aber guck mal, selbst ich würde mal ein Risiko eingehen, ich bin allergisch gegen Pferde. Unabhängig davon, dass niemand uns Pferde überlassen würde.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber auch ein spannendes Thema, teure Rennpferde. Nächste Woche.
Ja, okay. Anscheinend.
Okay.
Alter, was ist mit deinem Bizeps los?
Warum?
Alter, sag mal.
Ich hab gerade, nein, was denn?
Der ist groß geworden, Mann.
Ich bin
vom Fahrradfahren.
Ist der so? Also als Bild, ich habe mir gerade zur Entspannung meine beiden Hände auf meinen Kopf gelegt und dann sind natürlich die Ellbogen nach außen gestreckt und der Bizeps angespannt halb.
Das Problem ist, von oben kommt dir gerade das Licht und dein Bizeps wirft einen Schatten, sodass ich fast nichts mehr lesen kann auf meinem Laptop.
Ich will dich gar nicht ablenken.
Nee, macht nichts.
Wir sind immer noch bei
Sport. Wie heißt das Spiel?
Ente.
Wann wurde es erfunden?
Entschuldigung.
Ja,
17. Jahrhundert hast du gesagt. Warum wurde es dann erst 1800 noch was irgendwie, also das sind ja schon 200 Jahre.
Ja.
Die Kirche hat es verboten. Warum hat die Kirche das verboten?
Ah, weil die Kirche, also gerade der christliche Glauben hat es ja mit der Gewalt nicht so.
Wie sich dein linker Mundwinkel
langsam hochzieht
und man deine Grinsezähne sieht.
Der christliche Glauben erinnert sich ja ungern an die Kreuzzüge zurück und alles, was dann so in Südamerika passiert ist mit den Spaniern. Die haben es mit der Gewalt nicht so. Und das war denen zu brutal, das Spiel. Da haben die das verboten.
Und okay, dieser Ball,
ja,
der ist aus Leder oder was und hat so Henkel? Ist das so ein bisschen fußballartig oder wie kann man sich den vorstellen? Wie groß ist der?
Der ist ungefähr so groß wie ein Fußball und hat dann 6 Henkel, damit man den auch anpacken kann.
Und die Erklärung, warum das Ente heißt, gibt es bestimmt auch, aber die weißt du jetzt zufälligerweise nicht.
Hast du mich jetzt gefragt?
Ja, war eine Frage.
Warum das der Sport Ente heißt?
Ja.
Der Sport wurde von Bauern gespielt und Bauern konnten sich nichts leisten. Und da haben die sich damals halt entschieden, oh, wenn wir keinen Ball haben, spielen wir halt mit einer Ente. Und wenn die tot ist, jo, dann machen wir die halt irgendwie in so ein Reisgericht rein.
Das ist wieder mit Polospielen mit einer Ziege mit abgehacktem Kopf. Gibt's auch.
Das gibt's tatsächlich.
Okay, also das Spiel.
Aber ganz kurz, wenn wir schon drüber sprechen, das heißt Buzkashi und wird in Afghanistan gespielt.
Richtig.
Bis zu 1000 Reitern.
Und da die jeder gegen jeden und
jeder einfach gegen jeden
nur und die so. Tote Ziege ohne Kopf.
Oh, und fand statt in einer sehr guten Serie bei Netflix übrigens. Hier diese norwegische Serie.
Vikings.
Nein, nicht Vikings. Da geht es um so ein Sniper-Gedöns. Also so ein Sondereinsatz. Ist egal. Also, was war die Frage?
Ich habe keine Frage mehr. Ich sage also die Ente.
Achso, die Ente, ja, die haben halt mit einer Ente gespielt. Und wenn die tot war, ist Robot.
Ja. Hat die am Anfang gelebt?
Die, oh Gott, Entschuldigung.
Entschuldigung. Aber das finde ich, nein, das ist ein wunderschönes Zeichen.
Ich konzentriere mich.
Das heißt, dass du im Gespräch bist, dass du einfach mal frei raus, Bäuerchen, ist alles vollkommen okay, lieber Daniel.
Ja.
Also, das Spiel Ente. Ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite habe ich diesen Ball schon mal gesehen und ich weiß, dass es diesen Ball gibt mit so Henkeln dran. Das Netz, in das die reinwerfen, ist das ein Basketballnetz? So ein Basketballkorb? Was ist das für ein? Ist das ein Tor? Ist das ein, was ist das? Das ist ein großes Netz, wo man reinwerfen muss.
Ja.
Also, ich habe
das schon mal. Du hast keine Frage gestellt. Also
ich muss nochmal für mich einordnen. Ich hab das schon mal gesehen. Ich kenne diesen Ball. Ich weiß nicht, ob ich das in Verbindung mit Pferden schon mal gesehen habe. Ob das, weiß ich nicht, exklusiv Punkt 12 oder, ne? Wer auch immer, Galileo schon mal. Ich sage in dieser Woche. Lieber Daniel, bei Sportartenreferaten, das Spiel Ente gibt es.
Ist das deine finale Antwort?
Ja. Jetzt sag! Ich mach gleich einen Sound, pass auf, ich mach einen
Sound. Okay, nee, bevor du einen Sound machst. Du liegst richtig.
Ja!
Oh.
Mist.
Komm, gib mir.
Nee, nicht High Five.
Kein Mann.
Nee.
Das Spiel gibt es. Ich kann ein bisschen was dazu sagen.
Ja, okay, gerne. Also ich war richtig, dass ich den Ball auch da gesehen habe.
Ja, eindeutig. Ich hatte Angst. Ich habe es versucht, so unbekannt wie möglich zu nennen. Also, das Spiel heißt Ente El Pato.
Ah, okay.
Pato, also El Pato. Wird in vor allem und fast ausschließlich in Argentinien gespielt. Mhm. Ist tatsächlich im 17. Jahrhundert erfunden worden. Das ist, da wurde jemand aus der Kirche, wurde heilig gesprochen, weil das total cool war, dass er alle nicht christlichen Glaubens abgeschlachtet hat. So grob kann man das zusammenfassen. Ja. Und die haben halt in den Dörfern gefeiert, mit Pferden, mit Saufen. Und dann ist dann irgendwie daraus aus der Laune ein Spiel entstanden. Und dann saßen die auf Pferden und hatten dann halt irgendwie eine Ente als Spielball, was wirklich stimmt. Und diese Ente wurde dann halt als Spielball benutzt. Wir sagen, ja, die Ente hat es eigentlich in allen Fällen nicht überlebt. Und dadurch, dass das dann natürlich mit Alkoholkonsum auch ein bisschen aggressiv wurde, haben auch relativ oft die Leute nicht überlebt, die dieses Spiel gespielt haben.
Ja.
Den Bauern ging es damals in der Pampa noch ein bisschen besser. Jeder hatte irgendwie ein Pferd und dann konnte halt irgendwie jeder mitmachen. Das heißt, es wurde dann irgendwann über die Zeit den Nationalsport oder der Sport der Bauern.
Okay. Ne?
Also wenn man in Buenos Aires in der Hauptstadt, da konnte man das irgendwie nicht so stattfinden lassen. Beziehungsweise war das irgendwie ein bisschen verpönt, weil mit sterbenden Tieren und so, der Pöbel, keine
Ahnung. Und du brauchst auch Fläche.
Du brauchst auch Fläche, 200 Meter sowieso. Und dann ist das dann aber von der Kirche verboten worden, weil es eben zu aggressiv war und zu gefährlich, weil wirklich zu oft Leute gestorben sind. Die fanden das tatsächlich total ungeil. Und dann ist aus dieser, aus der Ente ist dann irgendwann Ball geworden. Das Interessante allerdings ist, dass es seit 1953 ist es offiziell wirklich Nationalsportart in Argentinien.
Ach, krass.
Also Kultur, nationales Kulturgut und es stimmt wirklich, kein Schwein spielt und es ist dem Land völlig egal, langsam leider. Weil es ungefähr, so sagt man, 500 Leute.
Ja.
Ich glaube Argentinien, jetzt müsste ich mich wirklich groß irren, hat so 17 Millionen Einwohner. Ich guck jetzt, ich muss nachgucken, ich will nicht schon wieder was Falsches erzählen. Warte, Argentinien.
Hat doch mehr.
Argentinien. Boom. Ja. Wie viel haben die Einwohner? Ach Gott, 44, na guten Morgen. Also 44 Millionen Einwohner und 500, also nicht 500.000, sondern 500 sollen das heute nur noch spielen.
Oh, das wäre doch, wollen wir eine Weltreise machen?
Und dann die Sportarten abdecken.
Das wäre mega.
Alle Sportarten, über die wir reden, angucken.
Stark.
Sehr gut.
Wir haben ein Fernsehformat erfunden.
Wo bist du nochmal fernsehmäßig?
Sat.1.
Und ich?
Beim RTL.
Das wird schwierig.
Das wird schwierig.
Aber
dann bleibt dir nur das Internet.
Ja, oh.
Aber dann brauchen wir trotzdem jemanden, der uns die Weltreise bezahlt. Also,
hallo Herr Netflix. Der Janni und ich haben da eine Idee.
Die ist schön.
Wir zeigen Menschen die großen Bilder der Welt. Und das, wir meinen groß im Sinne von James Bond Film groß. Und werden weltweit unser Leben aufs Spiel setzen. Also ich auf dem Rücken vom Pferden zum Beispiel.
Kannst du reiten?
Ich bin allergisch gegen Pferde. Ach, wenn ich die nur sehe, sterbe ich. Also wahrscheinlich kann ich nicht reiten.
Allein aufgrund dieser Bilder, meine Damen und Herren, bei Netflix.
Oh, und dann machen wir Buskashi und dann machen wir El Pato. Und wir spielen hier, aber dann müssen wir halt, na gut, die echten Sportarten abreißen. Das finde ich eine starke Idee. Ich war aber ganz kurz nochmal abschließend.
Ja, zur also, Ente.
Ente, wo war ich denn?
Achso, 500 Leute spielen das in.
Wirklich, 500 Leute spielen das noch. Das, wir sagen, das Ding ist einfach in Vergessenheit geraten. Ich finde das total krass.
Also mein Glück war tatsächlich dieser Ball. Ach, scheiße, hättest du nicht gesagt Ball mit Henkeln, sondern nur Ball, hätte ich keine Ahnung gehabt und keine Richtung, ob es das gibt. Aber ich habe dieses Bild im Kopf, wie jemand rasant schnell reitet, ja, sich ganz weit nach unten streckt und diesen Ball okay, in voller Geschwindigkeit mitnimmt. Das ist das Bild, was ich dazu im Kopf hatte. Und ich glaube, das ist
ja,
es auch.
Ja, klar. Das ärgert. Also es ist tatsächlich so ein bisschen eine Mischung aus Polo und Basketball. Ungefähr so kann man das sehen. Du hast einen Störsound aus deinem Laptop. Aber das war tatsächlich richtig. Damit liegst du, ich weiß gar nicht, wie der Punktestand ist, aber du hast diese Woche richtig gelegen.
Wir müssen mal zusammenzählen. Ich glaub,
nein, oft, müssen
oft,
wir nicht.
Nein, aber oft haben wir noch nicht richtig gelegen. Du ja, und ich auch nicht. Vielleicht ist das der erste Punkt für uns insgesamt.
Nee, ich glaube schon. Du hast bist ein bisschen vorne.
2-0.
Aber tatsächlich El Pato, die Ente gibt es. Nationalsport in Argentinien.
Du machst das immer so schön. So, lieber Daniel.
Ja.
Wie war das denn damals so, als du, wir machen es in 10 Minuten.
Ich muss gleich los, ja, ja, Entschuldigung. War das eine Frau, die schreit oder war das quietschender Reifen?
Bitte, das hört sich doch ganz klein an einer toten Katze an.
Stimmt, das war eine arme Katze, ja, das stimmt. Nee, natürlich ist es kein Formel-1-Wagen, Konstantin. Konstantin sagt gerade auf unser Ohr, das ist kein Formel-1-Wagen. Jan, das ist kein Formel-1-Wagen.
Ja, warte doch mal, die Formel 1
reden. Okay, komm, warte, wir machen das ganz entspannt.
Ja.
Jetzt sitzen wir im Auto. Mach du deine Tür bitte auch noch zu. Danke.
Ja, bitte.
So, bist du angeschnallt?
Wir reden, auch wenn wir nicht in einem Formel-1-Auto sitzen. Guck mal, habe ich hier Bauer unterm Arsch? Habe ich Bauer unterm Arsch? Oh! Boah, wow, geile Karre! Boah, wow, ist das geil!
Weißt du, was ich ein bisschen seltsam finde?
Dass das Auto ja, wegfährt genau, und wieder.
Ja, genau. Wir sitzen dann nicht im Auto. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist weggefahren, du hast.
Völlig gut, jetzt finde ich es besser.
Völlig absurd.
Ja, es war eigentlich nur die Einleitung, dass es jetzt um Motorsport geht. Genauer gesagt, um die wunderbare, in Anführungszeichen, Formel 1, weil ich mittlerweile nicht mehr, ich gucke das nicht mehr, Daniel. Ich gucke einfach nicht mehr Formel 1.
Aber warum guckst du es nicht mehr? Das interessiert mich wirklich, denn ich war eine ganze Zeit lang ganz großer Fan, dann ist es bei mir auch ein bisschen eingeschlafen.
Weil es ja, seit Jahren nicht mehr spannend ist. Das ist also... Klar, gibt es immer noch die 2, die 3, aber es ist nicht so spannend, dass in einem Rennen viel passieren kann. Alles Taktikgeplänkel, dass da mal einer den anderen überholt, spektakulär passiert, auch ganz selten. Das macht irgendwie keinen Spaß mehr, das anzugucken. Und das ist ja auch das Problem. Bernie ist es ja nicht mehr.
Also ich glaube, dass man hat nicht das Gefühl, dass noch groß überholt wird, sondern alles spielt sich in der Box ab und irgendwie über neuen Treibstoff und so. Falls ihr Bock habt auf einen guten Formel-1-Podcast, möchten wir euch, du weißt ja gar nicht, dass ich das jetzt empfehlen will. Stint, der Formel-1-Podcast, der ist von Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ich finde, die machen das echt richtig gut und vermitteln, wie ich finde, anständig so ein bisschen dieses Formel-1-Gefühl, weil die beiden leben das echt. Und Fakt ist, ich kann da nur so ein bisschen amateurhaft von drüber berichten, aber ich war ja Kellner bei der Formel 1 für mehrere Jahre.
Du kannst da wirklich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern,
ohne Witz,
was ich super spannend finde.
Ich habe selbst, das ist jetzt nicht groß Tränendrüse, aber ich habe selbst mit Michael Schumacher noch Cocktails gemacht.
Geil.
Seiner Familie und so und habe zwischen den einzelnen, ich habe in den Boxen gearbeitet. Mhm. Es gibt ein großes Catering-Unternehmen aus Österreich, das heißt Do & Co. von Attila Dogudan oder Doguan, wahrscheinlich richtig ausgesprochen, türkischer Name. Und die sind weltweit für die Hospitality zuständig. Also der Paddock Club,
ja.
So heißt dieser Bereich innerhalb des Circuits, da wo dieses Zielgeraden-Gebäude ist, was eigentlich nichts anderes ist als ein leeres Messegebäude.
Ja.
Und da können sich die Teams dann einmieten und kriegen dann jeweils so eine Box und dann stehen da große Tische mit Messtischwäsche und es wird dann krass eingedeckt und jede einzelne Box hat dann so Satellitenküchen und das ist quasi nicht wirklich offiziell, aber quasi auf Sternekochniveau werden die dann bekatert. Also kriegen dann alles Essen und werden versorgt.
Aber das ist nochmal unabhängig von den jeweilig einzelnen Boxen, der von Mercedes, Ferrari und Co., weil die stehen ja auch hinten im Paddock,
ja, oder? Das ist der Unterschied. Also Paddock Club ist dieser ganze Bereich.
Ja.
Dann haben die für Gäste, weil ja auch viel Business gemacht wird, für viele geht es ja gar nicht mehr um den Sport, die gehen dahin, ist irgendwie cool, Selfie machen und Business machen. Und sitzen an den Zielgeraden-Gebäuden und werden da verköstigt. Das ist für die Gäste vor allem. Und dann kommen dann auch mal die Fahrer rein zum Hallo sagen und so. Ja. Shake hands, ah geil, wir sind alle eine Familie. Also Mercedes und wie sie da alle heißen, Ferrari und so.
Und hinten, wo die Techniker essen
da,
und wo
genau.
auch die Fahrer noch sitzen, wo
da ist das Fahrerlager.
Reporter, genau.
Wo die halt
da gibt es ja auch immer noch Küchen und Köche.
Ja, vor allem, Alter, die fahren ja dann so ein LKW auf.
Ja, das ist geil.
Wenn man das einmal im Aufbau gesehen hat, das ist wirklich faszinierend. Das ist ein riesengroßer Parkplatz, wirkt so wie so ein Rummelplatz irgendwo auf dem Dorf.
Mhm.
Also ein großer Kies- bzw. Betonplatz. Und dann kommen die dann halt an mit mindestens zwei richtig fetten, wenn nicht gar vier, richtig fetten LKW. Und die sind so wie Transformer.
Mhm.
Ich kann es nicht anders erklären. Ja. Es fährt hoch, es fährt raus. Aus einem LKW wird ein riesengroßes Fahrergebäude mit Umzugskabinen und Besprechungsraum und einzelner kleiner Küche und sowas.
Ultra geil.
Und in dem anderen sitzen dann davor irgendwie, weiß ich nicht, an Rechnern die ganze Crew und plant dann und baut dann hinter der Box, die einem ja zugewiesen wird, laut Weltranglistenplatz des letzten Jahres, sitzen die dann da.
Und ich finde tatsächlich das Spannendere an der Formel 1. Alles, was außenrum passiert, als das, was auf der Rennstrecke passiert. Es tut mir total leid. Ich finde es dann faszinierender, wenn an mir Arnold Schwarzenegger in der Boxengasse so vorbeiläuft, als wenn Lewis Hamilton einen Start-Ziel-Sieg macht.
Ich möchte ein Bild kurz beschreiben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich glaube, war es Ungarn, ich weiß nicht mehr genau. Oder was war Ungarn? Shaquille O'Neal.
Ja.
Geil. Wladimir Klitschko, Kai Ebel. Versuch dir den Größenunterschied mal vorzustellen. Es war so lustig. Ich meine, ich habe es richtig in Erinnerung. Das waren die drei.
Kai Ebel ist geil.
Ja. Ja. Also die Uhr von Kai Ebel war größer als Wladimir Klitschko.
Ja. Einer meiner besten Tweets.
Das stimmt. Nein, dein Bester ist ja hier die Schauspielerin.
Veronika Ferris.
Veronika Ferris mit dem Nagel, den feiere ich heute noch.
Um das nochmal kurz anzuführen.
Ja,
aber also das ist lustigerweise bei der Formel 1 das, was mich fast mehr interessiert, als wirklich die Technik dahinter, weil ich einerseits als Laie überhaupt nicht mehr durchblicke durch das Reglement. Kann man sich alles durchlesen, ich verstehe kein Wort mehr. Man kann auch irgendwie erkennen, dass man so und so viel Reifensätze pro Wochenende verwenden darf, dass man so und so oft den Motor in der Saison austauschen darf, sonst gibt es Strafen. Aber das ist so undurchschaubar für mich als Laie, ne?
Mhm.
Dass ich denke, Alter, ich habe keinen Bock drauf. Entweder es passiert auf der Rennstrecke was und es ist geil, weil dann ist es für den Zuschauer, der auch nichts damit zu tun hat, geil, dann ist da Action auf der Rennstrecke,
ja,
deswegen
stimmt.
Will ich ja was sehen, oder eben nicht. Und das ist ja auch das Problem, es wird auch immer teurer für die Rennstrecken.
Ja, Hockenheim ist ja jetzt auch tot, ne?
Genau, also. Da wird, glaube ich, noch ein bisschen verhandelt, also die Hoffnung ist noch da, oder es geht wieder zurück an Nürburgring. Anscheinend auch das letzte Rennen jetzt am Wochenende in Monza, also der letzte Italien-Grand Prix.
Das kann ich immer noch nicht glauben.
Das ist
der Heim-Grand Prix von Ferrari. Und gerade jetzt, also deswegen sprechen wir jetzt über Formel 1. Es war jetzt gerade Spa-Francorchamps in Belgien.
War
in
den ultra Ardennen. Spannend.
Mega, und eine der legendärsten Strecken. Es gibt da diese Kurve Eau Rouge,
ja,
also rotes
oben.
Wasser.
Mhm.
Und ich bin selber diese Strecke mal gefahren.
Oh.
Natürlich,
auch in deiner Zeit, als du bei der Formel 1
warst. Ja, da hat man irgendwann über die Jahre Kontakte und kann dann halt auch mal mit den Technikern und so. Natürlich nicht in einem Formel 1 Boliden, bin ich nicht.
Ja.
Aber ich bin mal mit dem Pace Car mitgefahren. Oh. Was auch schon wirklich...
Das sind ja die ultra ausgestatteten Mercedes AMG Raketen.
Unfassbar, wirklich unfassbar. Und dann bin ich selber
ist das gefahren. Gerade der SLS oder
CLR? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Silber halt. Und mit Lampe oben drauf. Und dann fährst du quasi, also man muss sich das vorstellen, man fährt in eine Haarnadelkurve dann in die Zielgerade rein und dann geht's bergab. Und ich bin das danach nochmal mit Inlineskates gefahren, um einfach nur mal zu verstehen.
Nein, hättest du das einfach nur lassen?
Nee, ist einfach so. Aber einfach nur mal zu verstehen, wie steil das auch als körperliche Erfahrung ist, weil es sich ja über die Bilder gar nicht vermittelt. Mhm. Du fährst in ein Tal, dann kommt eine Linkskurve und eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Und diese Rechtskurve, die so rüberzieht, geht komplett in den Hang rein. Und du guckst als Formel-1-Pilot
in den Berg.
Nee, in die Luft. Du siehst nur Himmel. Du siehst nur Himmel. Das heißt, du musst wissen, also du musst intuitiv wissen, wann ziehe ich wieder nach links.
Oh, das ist das Schlimmste. Ich bin mal...
Also du guckst wirklich, das ist so stark. Also, natürlich sieht man Straße, aber Fakt ist, du musst intuitiv wissen, wann ist diese Kurve vorbei. Das heißt, sie machen gefühlt ein bisschen Blindflug in dieser Zeit. Und das machen sie fast bei Vollgas. Ist wirklich richtig krass.
Und ich habe das nur ansatzweise verstehen können. Ich saß mal in so einem Simulator für Formel-1-Piloten drin, wo die auch mit trainieren, die Strecken. Also bei hier den Kollegen von Red Bull. Und du siehst, du sitzt ja so flach. Du siehst ja wirklich sehr, sehr wenig, auch vom Horizont. Mhm. Allein das Gefühl hat mir so viel Angst gemacht und da zu wissen...
Ja, und dann sitzen die so, ne?
So eng.
Also Ellbogen an dem Ding drin und dann haben die diesen Halo noch.
Ja, aber der tatsächlich, der wurde ja viel diskutiert. Verstappen hat sich voll dagegen ausgesprochen, fand das Teil hässlich und scheiße. Aber am Wochenende wurde dadurch eventuell ein Leben gerettet. Man sieht da das Halo.
Alonso ist doch auf den drauf geknallt, ne? Von oben, glaube ich. Wurde von hinten abgeschossen von Verstappen, glaube ich sogar, oder?
Kann sein.
Ja, kommen wir jetzt gefährliches Halbwissen. Aber worauf wir eigentlich hinaus wollen die ganze Zeit, es wird jetzt dann doch vielleicht mal wieder spannend, weil so ein bisschen das Gefälle, weil Mercedes einfach über lange, lange Zeit den besten Boliden hatte.
Ja.
Lewis Hamilton, zweifelsohne ein extrem guter Pilot, hat aber auch immer die beste Karre. Und jetzt kam aber Ferrari mit dem zweiten Motor hinterher und hat angeblich auch noch einen neuen Treibstoff. Und hat jetzt, so wie es aussieht, die beste Karre. Sebastian Vettel gewinnt, fast legendär, Francorchamps, ist jetzt auf 17 Punkte ran. Also Lewis Hamilton hat 231 Punkte und Vettel 214. Und jetzt geht's nach Italien, nach Monza. Heim-Grand Prix für Vettel mit Ferrari und auch eine Vollgasstrecke eigentlich.
Aber trotzdem frage ich mich, ob die nicht, ja, das ist jetzt wieder verschwörungstheoretisch unterwegs, dass das ganze Ding auch spannend bleibt, ob die nicht auch mal von ganz oben den Teams sagen, Leute, wenn es geht.
Meinst du echt? Das glaube ich. Meinst du echt wirklich?
Ich weiß es nicht.
Das wird doch ein Lewis Hamilton nie mitmachen.
Nee, würden die alle nicht mitmachen, aber dass sowas schon mal im Raum schwirrt, weil, ey, wenn er nach 5 Rennen Weltmeister ist, dann guckt doch keiner mehr die Saison. Auf die Strecken kommt ja eh keiner, außer es sind halt so Heimstrecken wie, weiß ich nicht, jetzt hier Monza zum Beispiel. Fernsehtechnisch, zumindest in Deutschland, immer noch Top-Quoten oder wieder Top-Quoten. Also das läuft wieder besser als in den letzten Jahren.
Über 20%, glaube ich, sogar bei RTL. Ne?
Ja, also relativ gut, auch für so einen Sonntag, das Rennen. Aber wie gesagt, also meine Verbindung zur Formel 1 ist da relativ klein. Ich durfte auch schon mal irgendwie dabei sein, durfte auch mal da durch die Boxen durch. Ich finde, das ist eine unfassbare sportliche Leistung, was die Fahrer da machen. Das sind ja alles so kleine, zierliche Leute, die aber bei solchen Gehkräften jede Muskulatur im Körper anspannen müssen und das über eine Zeit von 2 Stunden, das ist hoch, also es ist einfach Hochleistungssport, egal wie viel die Autos mittlerweile machen.
Und die schwitzen wie ein Wasserfall. Es ist wirklich so, die klitschnass.
Ich mache mir halt immer Gedanken über, also wann würde ich nochmal auf Klo gehen, bevor ich ins Auto steige.
Soll ich dir was sagen? Im Fall der Fälle gehen die halt auch im Auto auf Klo.
Ja, wahrscheinlich.
Was willst du denn machen? Du hältst ja nicht für eine Minute an. Groß ist schwierig, aber ich glaube, klein kriegst du noch
100 geklärt. Pro hat auch schon jemand groß da reingemacht.
Meinst du?
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde mich mal interessieren, ob die eine Windel anhaben.
Haben die eine Windel an?
Nee, ich glaube nicht.
Wie wegen Gewicht oder was? Nee.
Gut,
wenn die voll ist, wird die schwer.
Na, keiner.
Na, wobei, ob es innen oder außerhalb des Körpers ist, ist ja egal.
Ich glaube, du kannst als Profisportler schon steuern, wenn du jetzt nicht gerade eine Diarrhoe hast, dass du nicht in deinen Boliden reinkackst.
Aber, ja, aber wenn kann ja sein, dass du...
Ich finde gut, dass wir mit einem Highlight aufhören. Ich finde, nach einem Schurz sollte man den Podcast beenden. Aber wir verfolgen alle, jedenfalls kann ich für mich sprechen, ich habe auch so ein Up und Down mit Begeisterung für Formel 1. Das Wochenende jetzt werde ich verfolgen, einfach um zu gucken, ob Vettel den Hamilton nochmal irgendwie angreifen kann.
Was ist deine, um das noch kurz abzuschließen, aber deine größte Erinnerung an die Formel 1? Gut, du hast persönliche, aber so als Fahrer und Rivalen von damals.
Ich weiß noch. Ein Bild,
ja.
Ein Bild habe ich vor Augen, ich weiß nicht, wer in der Mitte saß, aber Mika Häkkinen gegen Michael Schumacher.
Ja.
Und Mika Häkkinen, also es fährt einer, ich weiß nicht, wer es war, aber es fährt einer in der Mitte und die beiden fahren links und rechts vorbei. Ich meine, es waren Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Okay. Und Mika Häkkinen überholt dann Michael in dieser, also das legendärste Überholmanöver, an das ich mich erinnern kann. Ich meine, es waren die beiden. Warte, Mika Häkchen, Schuhmacher, Überholmanöver.
Ich finde das sehr transparent. So arbeiten wir hier bei Grobes Faul, der Sportescort. Ja, ich erinnere mich.
Spa 2000.
Ach, krass.
Kann das sein?
Na, mein Moment ist irgendwie der, erinnerst du dich noch an Damon Hill?
Ja.
Und Michael Schumacher? Ich glaube, Schumacher war noch bei Benetton damals. Kann das sein? Oder war schon und bei
Damon
Ferrari?
Hill bei Williams, glaube ich.
Ja, ne? Und das war so der Fall.
Williams Renault.
Letztes Rennen, glaube ich, wo die sich ineinander gefahren sind. Und dadurch hat dann Hill, glaube ich, den Titel gewonnen und nicht Schumacher. Und man war sich unsicher, wer da jetzt dran schuld ist. Das ist so ein Bild, was bei mir aufploppt, wenn ich an Formel 1 denke.
Pass auf, ich mache jetzt gerade mal ganz kurz ein Dingens, weil mal Mika Häkkinen kommt mit Mercedes, dann gibt es eine. Ja, hier, pass auf. Genau das meine ich. Jetzt kommt einer links, einer rechts. Fapp. Boah, krass. Es ist einfach wirklich krass. Es war Spa 2000. Ich bin froh, dass ich es einfach noch richtig im Kopf habe, sonst denken Leute, du hattest überhaupt gar keine Ahnung. Ich mache das nochmal auf. Mika Häkkinen fährt im, ich glaube dann halt im McLaren, ne? Und das, und hier steht auch, das vielleicht beste Überholmanöver aller Zeiten. Mika Häkkinen fährt hinter Michael Schumacher Richtung Le Combe, auch in Spa. Haben wir einen guten Zeitpunkt jetzt erwischt. Sie überrunden Ricardo Zonta.
Mhm.
Schumacher fährt links vorbei, Häkkinen rechts. Und so hat er zwei Autos auf einmal überholt. Es ist wirklich das. Das ist übrigens ein Sound von einem, nur dass du mal weißt, wie das klingt, wenn ein Formel-1-Auto vorbeifährt. Hier. Schumacher, links an Sonntag vorbei, Häkkinen rechts, zack, vorbei. Es ist das legendärste Überholmanöver aller Zeiten. Mann, gut, dass ich das noch in Erinnerung habe.
Sehr gut.
Soll ich dir was sagen?
Aber
genau in dem Jahr nämlich habe ich unten in der Eau Rouge in so einem kleinen Bützchen gearbeitet. Bums.
Zack. Und so klingen Formel-1-Autos aus dem Jahr 2000. 2018 klingen sie ein bisschen anders. Auch da ist die Frage, ja genau, leise. Das Absurde ist, die ganze Welt dreht sich um, wie halten wir diesen Planeten am Leben? Wie verschwenden wir immer weniger Ressourcen? Wie schaffen wir es, dass immer mehr Menschen auf diesem Planeten, bla bla.
Ja.
So, aber was macht die Formel 1? Die will in den nächsten paar Jährchen wieder ein bisschen bulliger werden, potentere Autos bauen. Also das ist ein bisschen konträr zu dem, wie man vielleicht denken sollte. Bin gespannt, wo das hingeht. Ob das mehr Action bringt, wieder mehr Zuschauer. Wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren?
Genau.
Weil du was ab morgen machst? Du fliegst auf den Mars oder wie? Okay, wir werden es nie erfahren. Ich mache jetzt einen Laptop zu. Damit ist für mich die Folge beendet.
Roffelol.
Nee, HD, nett, nicht,
weiß HDG.
HDGDL.
Nee, ich
HE.
HEGDL.
HE.
HDG. HEG.
Okay, ciao.
HDGDL. HEGDL.
Damit hätten wir auch den Trottel der Woche.
HE. HE. Naja, dann mache ich halt noch ein paar Sounds alleine. Ach, ich hatte ihm hier, guck mal, eine Kaffeemaschine mitgebracht, tatsächlich. Schade, dass er die nicht mehr mitkriegt. Hier, ich hatte Kaffee malen, erstmal. Ich wollte ihn noch überraschen, jetzt ist er weg. Und dann kocht man den, wenn man ihn gemalt, Ui, muss ich glaube ich umtauschen, das malt mir zu lang. Sind aber große Bohnen. Alter, jetzt nervst du mich selber. Das erste Mal verstehe ich in der Geschichte vom Sport, von unserem Sportpodcast, verstehe ich Daniels Genervtheit von mir. Weil ich nerv mich gerade selber, weil der Sound, was soll. Alter! Oh! So, und dann hätte ich den Kaffee noch gekocht. Kann sein, dass es aber genau so lang dauert. Ja, es ist also. Hey, hey, hey.
Gehst du immer noch?
Ich koch dir gerade einen Kaffee. Schön, dass du nochmal gekommen bist. Ich koche dir gerade noch.
Ist das Filter?
Ja. gut, du bist pünktlich reingekommen. Jetzt gießen wir den noch ein und dann trinken wir den.
Okay. Danke.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ey, gar nicht schlecht.
Ja, ist der, der, den die Katzen ausgeschissen haben.
Echt? Ja. Dieser aus Bali, der.
Ja. Balinesischer.
Oh, für so Katzenkacke eigentlich ganz in Ordnung. Tschüss.
Tschüss.